Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Wir gehen heute zurück in das Jahr 1989, als eine junge Mutter in ihrer Wohnung in Trier-Kürenz brutal erstochen wird. Die damals 32-jährige Beatrix Hämmerle wird in einer Nacht im August von ihrem 12-jährigen Sohn blutüberströmt im Schlafzimmer gefunden. Wenig später erliegt die Frau ihren Verletzungen.
Trotz einer der wohl aufwendigsten Ermittlungen der Trierer Polizeigeschichte ist Hämmerles Mörder bis heute auf freiem Fuß. Was damals in der Nacht am Weidengraben passiert ist und wie die Polizei immer wieder versuchte, dem Täter habhaft zu werden, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hi.
Ich grüße euch.
Hi.
Rolf, es ist einer der aufsehenerregendsten Mordfälle Triers. Was macht den Fall Hämmerle so besonders?
Ja, zum einen natürlich die Tatsache, ihr habt es eben angesprochen, dass dieser Fall auch nach 35 Jahren nicht geklärt ist. Und zum anderen die ungewöhnliche Brutalität der Tat. Der Chef der Trierer Mordkommission, Soulier, mit dem ich jetzt dieser Tage deshalb nochmal gesprochen habe, sagt, dass es eines der brutalsten Verbrechen ist, die er je in Trier miterlebt hat, beziehungsweise die je in Trier verübt worden ist. Beatrix Hämmerle ist ja in der Nacht zum 11. August 1989 in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Trierer Stadtteil Kürenz mit zahlreichen Messerstrichen regelrecht niedergemetzelt worden. Die Kaufhausangestellte lebte damals in der Wohnung alleine mit ihrem 12-jährigen Sohn. Und das Besondere war eben, dass der Sohn die sterbende Mutter auch noch gefunden hat und dann Nachbarn alarmiert hat.
Wer war denn Beatrix Hämmerle?
Ja, Beatrix Hämmerle stammte ursprünglich aus Bingerbrück. Das ist ein Stadtteil von Bingen am Rhein. Ob sie durch die Beziehung hier hingekommen ist oder durch ihren Job, das weiß ich nicht. Sie war alleinerziehende Mutter eines 12-jährigen Jungen, wohnte eben in dieser Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses im Trierer Stadtteil Kürenz. Das ist vis-à-vis der Universität. Und sie arbeitete in einem Trierer Kaufhaus. Sie hatte damals einen Freund, einen Verlobten, und die beiden schmiegten auch Heiratspläne. Und am Abend des Gewaltverbrechens war der Mann auch noch bei ihr. Er kam nach der Spätschicht, das war so gegen 22 Uhr, ist aber nach einigen Stunden auch wieder gefahren.
Und was weiß man über die Tatnacht? Was ist da gesichert?
Es war eine Sommernacht, schwülwarm. Und Adi, wie Beatrix von ihren Freunden auch genannt wird, hatte die Balkontüre geöffnet und die Rollläden halb bis zwei Drittel heruntergelassen. Sie war nicht ängstlich und wie gesagt, das war bei ihr jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass die Balkontüre dann offen stand. Um kurz nach 22 Uhr an jenem Abend kam der Verlobte von der Spätschicht. Die beiden, ich habe es eben angesprochen, wollten heiraten. Sie haben noch ein bisschen über die Hochzeitspläne und auch über eine Reise gesprochen. Und es war dann gegen 2 Uhr, als er gefahren ist, der Freund. Wahrscheinlich, sagte die Polizei anschließend, war der Mörder zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort und hat das ganze Geschehen beobachtet von draußen und ist dann schließlich über den Balkon, wie gesagt, im Erdgeschoss gelegen, in die Wohnung eingedrungen. Das muss gegen 3:30 gewesen sein, so etwa. Beatrix Hämmerle war zu dieser Zeit am Schlafen, sie lag auf dem Bett. Und dann muss der Mann, der Mörder, die Frau mit absolutem Tötungswillen, so haben es die Polizisten damals gesagt, über Beatrix Hämmerle hergefallen sein und ihr die tödlichen Schnittverletzungen beigebracht haben. Der Junge ist dann wach geworden, weil er die Geräusche gehört hat. Beatrix Hämmerle hat sich dann aus dem Bett heraus noch Richtung Flur geschleppt. Sie wollte dort ans Telefon gehen, wie die Polizei später herausgefunden hat. Hat sich auch mit einer Hand noch die Halswunde zugehalten. Währenddessen ist der Sohn dann zu den Nachbarn gelaufen, hat die herausgeklingelt. Die kamen, haben auch den Notarzt alarmiert. Aber als der Notarzt da war, ist Beatrix Hämmerle schon ihren schweren Verletzungen erlegen, war also tot.
Hatte die Polizei anfänglich einen Verdächtigen? Und was war mit dem Verlobten von Beatrix Hämmerle?
Es gab Verdächtige. Es gab sogar, wenn ich mich recht entsinne, eine vorübergehende Festnahme. Der Mann wurde aber wieder freigelassen. Und natürlich hatten die Ermittler damals auch den Verlobten von Beatrix Hämmerle im Fokus. Aber dass der mit der Tat nichts zu tun hatte, steht für die Ermittler fest. Alle Angaben, die der Mann damals gemacht hatte, hielten einer Überprüfung stand. Er ist sogar auch noch in seinem Fahrzeug gesehen worden, als er von der Wohnung weggefahren ist. Also er sei eindeutig entlastet, hat damals der damalige Chef der Mordkommission Bernd Michels mir gesagt. Insgesamt wurden übrigens damals etwa 460 Personen überprüft. Zuletzt, also bis vor kurzem hatte sich dieser Personenkreis sogar noch auf 800 Männer, die überprüft worden sind, erweitert.
Und was hat die Polizei damals unternommen, um den Täter zu finden?
Naja, sie haben das gemacht, was Ermittler in einem solchen Fall immer machen. Es werden Spuren gesichert, es wurden Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen von Beatrix Hämmerle befragt. Dann hat man Flugblätter verteilt und ja, auch eine Anzeige beispielsweise im Trierischen Volksfreund geschaltet. Damals hat man übrigens eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. 3000 Mark, also etwa 1500 Euro. Inzwischen wurde das Ganze übrigens auf 5000 Euro erhöht, also ein Vielfaches der damals ausgelobten Summe. Und es wurde ja mehrfach auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über das Verbrechen berichtet.
Was hat die Polizei denn gefunden an Beweisstücken?
Naja, gefunden worden ist beispielsweise ein Lederjacken, und zwar auf dem Parkplatz, der in der Nähe dieses Mehrfamilienhauses liegt. Die Lederjacke hatte die Größe 48,50, von daher hat man natürlich auch schon Rückschlüsse auf den Täter daraus gezogen, auf seine Größe bzw. auf seinen Körperbau. Dann haben sie noch ein T-Shirt gefunden mit Blutanhaftungen. Das T-Shirt gehörte dem Jungen und das hatte Beatrix Hämmerle damals auf dem Balkon aufgehängt zum Trocknen. Es war gewaschen worden. Offenbar hatte sich der Täter mit diesem T-Shirt die Hände sauber gemacht und es anschließend weggeworfen. Man hatte also von daher auch Blutspuren bzw. DNA-Spuren des Täters, die gesichert worden sind.
Und was ist mit der Tatwaffe?
Man hat die Tatwaffe nie gefunden, aber man hat anhand der Verletzungen bei Beatrix Hämmerle rekonstruiert, dass es sich wohl um eine Art Überlebensmesser, also ein Messer mit sehr, sehr scharfer Klinge gehandelt haben muss, das wie gesagt aber auch nie gefunden worden ist.
Jetzt ist die Gegend ja auch relativ dicht besiedelt. Gab es da irgendwelche Zeugenaussagen, die Hinweise auf den Täter gegeben haben?
Die gab es meines Wissens nach nicht. Was es gab, war natürlich Angst, Verunsicherung in der Bevölkerung. Das kann man sich vorstellen, wenn in diesem dicht besiedelten Wohngebiet plötzlich jemand einem Gewaltverbrechen zum Opfer fällt. Es ist verständlich, dass die Bevölkerung es doch natürlich mit der Angst zu tun bekommt. Zumal es damals und auch heute noch keine Hinweise auf den Täter gegeben hat.
Die Tat hat sich ja auch quasi direkt neben der Uni in Trier abgespielt. Wie wurde das Ganze in der Öffentlichkeit aufgenommen und auch medial?
Es wurde natürlich in den Medien, in den regionalen Medien, auch im Trierischen Volksfreund groß darüber berichtet. Und es wurde auch dreimal in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst darüber berichtet, was schon sehr selten ist. Das muss man einfach sagen, dass so häufig über einen und denselben Kriminalfall berichtet ist. Zuletzt war das übrigens im August 2020 der Fall und auch damals gingen noch einmal Hinweise ein, obwohl das Ganze ja schon über drei Jahrzehnte zurücklag. Es waren ganze drei Hinweise, das hatten wir damals jedenfalls in Erfahrung gebracht. Ich glaube nicht, dass danach noch neue Hinweise eingegangen sind. Die Hinweise sind natürlich überprüft worden von den Beamten und wie bei den Malen zuvor leider ohne Ergebnis bis dato.
Seit der Tat hat sich ja bei der Technik auch viel getan und die Ermittler haben dann in der Zwischenzeit einen Gentest oder mehrere Gentests angesetzt. Wie lief das ab?
Ja, das war ebenfalls im Jahr 2020, das Jahr, also in dem auch Aktenzeichen noch einmal darüber berichtet hatte, über den Fall. Damals wurden dank neuer Analysemethoden tatsächlich an den sichergestellten Asservaten nochmal kleinste genetische Spuren identifiziert. Spuren, die, so haben die Mordermittler damals ausgedrückt, höchstwahrscheinlich auch vom Täter stammen. Das war dann auch die Ursache, warum man seinerzeit einen Massengentest beantragt hat, dem ein Richter auch zugestimmt hat. Und daraufhin sind 500 Männer angeschrieben worden und darum gebeten worden, ihren genetischen Fingerabdruck abzugeben. Das heißt, die haben sich also ein Wattestäbchen in den Mund gesteckt, Abrieb gemacht, einen Speichelabrieb und das Ganze wurde dann eingeschickt und beim Landeskriminalamt in Mainz untersucht.
Aber ohne Ergebnis. Jetzt ist die Sache ja, der Gentest war freiwillig und es haben auch nicht alle Aufgeforderten dem Gentest zugestimmt. Wie sinnvoll ist es denn, einen freiwilligen Gentest zu machen, wenn jetzt der Täter einfach ablehnen kann?
Es stimmt. Der Gentest war freiwillig, das betonen die Ermittler auch immer wieder. Aber es haben am Ende nur ganz wenige der Angeschriebenen nicht mitgemacht. Das haben mir die Ermittler jetzt auch nochmal bestätigt. Wenn sich jemand geweigert hat, hat man rein rechtlich nichts in der Hand. Aber klar ist auch, denjenigen werden sich die Ermittler ganz genau angeschaut haben und vielleicht noch 2-3 Mal überprüft haben. Und wenn es dann Anhaltspunkte dafür gegeben hätte, dass die betreffende Person etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, wird man sich den schon genauer anschauen beziehungsweise Mittel und Wege finden, doch noch an den genetischen Fingerabdruck zu kommen. Wobei die Ermittler auch betonen, dass sie nur zulässige Dinge in einem solchen Fall auch machen. Die werden also nicht hingehen, werden dem Inkognito beispielsweise in eine Gaststätte folgen und dann das Glas, mit dem er getrunken hat, mitnehmen, um so an den genetischen Fingerabdruck zu kommen. Diese Methoden werden nicht angewandt, haben die mir zumindest glaubhaft versichert.
Warum müssen solche Gentests freiwillig sein?
Weil du ja keinen konkreten Verdacht gegen jemanden hast, dann kannst du auch niemanden dazu zwingen. Du kannst ja nicht kollektiv eine große Summe Menschen unter Verdacht stellen und denen sozusagen befehlen, jetzt ihren genetischen Fingerabdruck abzugeben. Das ist rechtlich nicht möglich, ohne konkreten Verdacht zu haben, ohne konkrete Anhaltspunkte. Allein die Tatsache, dass jemand Beatrix Hämmerle gekannt hat und vielleicht das Muster, ich sag mal männlich, entsprechende Körpergröße, dass die Lederjacke passt. Also her mit deinem genetischen Fingerabdruck, das würde kein Richter mitmachen. Das reicht nicht aus. Von daher kann man das nur freiwillig machen.
2017 hast du selbst dann über eine neue Spur berichtet. Damals suchte die Polizei nach einem Tellerwäscher. Was ist aus dieser Spur geworden?
Ja, es war tatsächlich eine heiße Spur, wie man damals glaubte. Es war sozusagen zumindest eine Zeit lang der Haupttatverdächtige, ein unbekannter Mann mit ausländischem Akzent. Der soll 1987 in einer Pizzeria in der Trierer Innenstadt als Tellerwäscher gejobbt haben. Und er hat damals einem italienischen Pizzabäcker erzählt, dass er eine deutsche Frau liebe, die in einem Kaufhaus arbeite und am Weidengraben in Trier-Kürenz wohne. Das ist also genau die Adresse von Beatrix Hämmerle auch. Und dieser 35 bis 40 Jahre alte Tellerwäscher soll dem Zeugen sogar noch weitere Details berichtet haben. Etwa, dass die von ihm so angebetete Frau diese Liebe nicht erwidere und er häufiger nach Kürenz fahre und diese Frau dort auch heimlich beobachte. Dabei soll angeblich, das hat der Zeuge gesagt, damals auch der Satz gefallen sein, wenn sie nicht von den Männern lässt, passiert mal etwas Schlimmes. Daraus wurde, wie gesagt, damals der konkrete Tatverdacht. Man hat aber, das habe ich jetzt gerade dieser Tage nochmal in Erfahrung gebracht, diesen Mann nie identifiziert. Und mittlerweile wird diese Spur auch wieder als eine unter mehreren heißen Spuren betrachtet.
Und was ist mit den anderen Spuren? Welche Fragen sind bis heute noch ungeklärt? Wie ist da der Stand?
Ja, es gibt da im Prinzip nichts Neues. Man hat also den genetischen Fingerabdruck des mutmaßlichen Täters, aber man hat in den Datenbanken des Landeskriminalamtes und auch der anderen europäischen Dienste keinen anderen Fingerabdruck gefunden, der dazu passt. Man sucht also weiter nach dem unbekannten Mann, der damals Beatrix Hämmerle ermordet hat.
Du hast gerade schon von einem möglichen Spanner gesprochen. Tatsächlich hatte Beatrix Hämmerle ja öfter Probleme mit Spannern, oder?
Ja, sie hat sowohl einer Freundin als auch ihrer Schwester erzählt, dass sie den Eindruck hat, von Spannern beobachtet zu werden. Sie hatte ja, wie gesagt, eine Erdgeschosswohnung und hatte die Rollläden dann im Sommer auch nicht ganz heruntergelassen und hat wohl auch mal gesehen, dass ein Mann bei ihr auf dem Balkon rumspaziert ist, wie sie erzählte. Aber keiner von diesen Spannern ist je identifiziert worden.
Die Polizei hat sie darüber wahrscheinlich auch nicht informiert dann?
Nein, hat sie nicht. Ist jedenfalls mir nichts bekannt davon.
Was ist denn eigentlich aus ihrem Sohn geworden, der damals 12 Jahre alt war?
Genau, der war 12 Jahre alt, hat das Ganze ja miterlebt und man kann sich schon vorstellen, dass der Sohn traumatisiert ist. Ich habe dazu vor 6 Jahren, als ich noch einmal über den Fall auch berichtet habe, mit dem seinerzeit zuständigen Ermittler gesprochen, der noch Kontakt auch zu dem Sohn hatte. Und der sagte zu mir, dass der Sohn damals bei Pflegeeltern aufgewachsen ist und mit beiden Beinen im Leben stehe und offenbar keine psychischen Schäden von diesem grauenhaften Erlebnis davongetragen hat.
Wie gehen die Ermittler denn jetzt weiter vor? Machen die irgendwann die Akten zu und kommen die dann ins Archiv oder schauen die da immer mal wieder drauf?
Eines schönen Tages werden die Akten bestimmt zugemacht, derzeit noch nicht. Es ist ja ein sogenannter Cold Case, ein ungeklärtes Gewaltverbrechen. Und da hoffen die Ermittler schon, dass sie doch noch den Täter nach so langer Zeit ausfindig machen können, was natürlich nicht leicht ist. Man ist mit den DNA-Tests noch nicht durch, wie die Ermittler mir gesagt haben. Man macht das in mehreren Tranchen, stehen noch welche aus. Die müssen auch noch angeschrieben werden. Und ich denke, sie hoffen halt doch, dass da der Treffer dabei sein wird, dass tatsächlich der genetische Fingerabdruck mit den sichergestellten genetischen Fingerabdrücken übereinstimmt. Aber wahr ist natürlich auch, je länger das Verbrechen zurückliegt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Sache noch aufgeklärt wird.
Beatrix Hemmele wird in einer Augustnacht von einem unbekannten Täter brutal ermordet. Der Fall ist bis heute ungelöst und bleibt vielen Trierern tief im Gedächtnis. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Bitteschön.
Mehr Infos zum Fall Beatrix Hemmele und anderen Verbrechen in der Region Trier findet ihr auch auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne machen per E-Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.